Deutschlandfunk Kultur Fazit.
Ende Juni gehörte der Schriftsteller Ilya Trojanow zu einer Gruppe von Intellektuellen, die in einem offenen Brief in der Wochenzeitung Die Zeit einen Waffenstillstand in der Ukraine gefordert haben und Waffenlieferungen verurteilten. 5 Monate nach Kriegsbeginn hat Trojanow diese Gedanken weitergeschrieben. Für seine Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele heute Vormittag hat er sie in der Felsenreitschule gehalten. Und jetzt war er gerade nochmal dort zur Eröffnungspremiere, über die wir auch gleich anschließend mit unserem Opernkritiker reden. Herr Trojanow, ich freue mich, dass Sie sich zu später Stunde noch Zeit für uns nehmen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Überschrieben haben Sie Ihre Festrede mit den Worten: Der Ton des Krieges, die Tonarten des Friedens. Und etwas später heißt es, haben wir gerade gehört, Krieg an sich sei ein Verbrechen. Hat sich Ihre kritische Haltung zu diesem andauernden Krieg mit jedem Tag, mit jeder Woche, jedem Monat weiter gefestigt?
Also ich würde gerne das ein bisschen vertiefen. Die Rede geht ja viel, viel weiter, als jetzt nur zu reagieren auf die momentanen Zustände. Mhm. Was die Rede versucht, sind 3 unterschiedliche Sachen. Das eine ist, das extrem komplexe Verhältnis zwischen Macht und Kunst zu beleuchten und gegen einfache Zuschreibungen, das ist Propaganda, das können wir brauchen, das sollten wir verbieten, dagegen eine etwas komplexere und, glaube ich, auch profundere Haltung zu entwickeln. Das zweite ist, dass ich versuche aufzuzeigen, dass wir den Krieg auch in Friedenszeiten bekämpfen müssen. Wir haben, und das ist, glaube ich, ein Fehler der gesamten Gesellschaft, Frieden oft verstanden als ein Segen, der uns zuteil geworden ist zwischen 2 Kriegen und nicht genug getan. Da gibt es ja viele Überlegungen in der Rede, wie wir in Friedenszeiten diesen Frieden tatsächlich festigen, vertiefen, durch Bildung, aber auch, und das ist das dritte Thema, durch die Möglichkeiten der Kunst. Denn die Kunst ist nicht so reduzierbar auf Parolen, auf Positionen, auf binäre, antagonistische Gegensätze wie der öffentliche Diskurs im Moment. Und der öffentliche Diskurs im Moment, das hat ja auch die Reaktion auf diesen von Ihnen angesprochenen offenen Brief gezeigt, ist ja schon vom Krieg infiziert. Das heißt, extrem geringe Bereitschaft, verschiedene Gedanken einfach mal durchzuspielen, sich zu überlegen, was gibt es für Visionen, was gibt es für Strategien, sondern sehr, sehr viel Eintönigkeit der Gedanken, der Forderungen und alles, was angeblich nicht auf der richtigen Seite ist, das wird dann gleich verdammt und verteufelt.
Die Rede endet mit dem Aufruf: Desertieren wir aus der Eintönigkeit des Krieges in die Vieltönigkeit der Kunst. Das ist natürlich kein Aufruf zum Eskapismus. Welche Kraft schreiben Sie denn der Kunst zu? Was sollte sie ausrichten können jetzt in Zeiten des Krieges?
Ich kann das, glaube ich, am besten beantworten durch die Erfahrung, die ich gestern Abend gemacht habe. Ein unglaublich intensives Konzert namens In Memoriam. Verschiedene Musikstücke, die auf Krieg reagiert haben. Auf Guernica, auf den Zweiten Weltkrieg, das unglaubliche Streichquartett Nummer 8 von Schostakowitsch und dann ein Requiem von Schnittke. Und obwohl diese Stücke alle sich explizit mit dem Krieg beschäftigen, haben sie gleichzeitig auch ein Element des Erbauenden, des Leisen, des Nachdenklichen, des Vielschichtigen. Sie lassen Trauer zu. Sie positionieren sich ganz eindeutig gegen Gewalttätigkeit, aber gleichzeitig erlauben sie uns mit dieser Realität, die ja ganz existenziell an unserer Menschlichkeit kratzt, in einer profunderen Weise umzugehen. Und sie geben uns auch dann Momente oder Angebote von Erhöhung oder gar, um es spirituell zu sagen, von Erlösung.
Die Rede, sagen Sie, ist ein Plädoyer für Differenzierung, zum Beispiel ja auch mit Blick auf die Forderung, russische Künstlerinnen und Künstler zu boykottieren. Wie stehen Sie denn zur Einladung des Dirigenten Theodor Kurenzis, dessen Aufführung Sie ja eben gerade erlebt haben? Er wurde im Frühjahr heftig angegriffen, als bekannt wurde, dass sein Ensemble Musik Eterna von der russischen VTB-Bank finanziert wird, also einer Bank, die auf den westlichen Sanktionslisten steht. Muss er sich, müssen sich alle russischen Künstler positionieren?
Ich habe eine ziemlich klare Haltung dazu. Wenn wir diese moralische Forderung stellen, dann muss sie für alle Künstler und Künstlerinnen weltweit gelten. Das heißt aber auch, dass, um ein Beispiel zu nehmen, als die USA völkerrechtswidrig den Irak attackiert hat, hätten alle amerikanischen Künstler, die wir einladen, sich distanzieren müssen. Und so kann man das durchspinnen. Wir vergessen ja im Moment, dass es, seit ich zurückdenken kann, irgendwo auf der Welt Krieg gibt. Manche dieser Kriege dauern an, zum Beispiel im Jemen, zum Beispiel die unfassbare Zerstörung von sehr demokratischen Strukturen und kurdischen Strukturen in Nordsyrien. Und man kann eigentlich, glaube ich, diese extrem hohe moralische Latte nur dann anstellen, wenn sie nicht nur, wie gesagt, für alle gilt, sondern auch, wenn man selber bereit ist, einen hohen Preis zu zahlen, nämlich den Preis, den jemand wie Corrientes zahlen müsste, aber nicht nur er selber, sondern das gesamte Orchester samt Chor, die wir jetzt zweimal gehört haben, gestern und heute, und die wirklich großartig sind. Das hieße für eine rein symbolpolitische Geste, die keinerlei Wirkung hätte, würde man etwas zerstören, auch den Lebensunterhalt, das Leben von mehreren hundert Menschen vernichten. Und die Frage ist einfach, ist das moralisch? Ich glaube, der Grundfehler in dieser Forderung ist die Behauptung, dass man diese Art Kunst, zum Beispiel das Requiem von Schnittke, propagandistisch ausnutzen kann. Und das glaube ich nicht. Wer das gestern gehört hat, sieht, dass nichts an diesem Stück Putins Propaganda unterstützt.
Die Salzburger Festspiele standen ja selbst auch wegen ihres Sponsors Solvay in der Kritik, diesem Schweizer Bergbauunternehmen, das unter anderem in Guatemala Nickel abbaut und produziert. War die Trennung der Festspiele von Solvay für Sie eigentlich nötig, um die Festrede anzunehmen?
Nein, wir haben im Vorfeld sehr genau darüber geredet. Ich habe klar und unmissverständlich gesagt, dass das für mich indiskutabel ist, aber ich wusste auch von vornherein, dass die Salzburger Festspiele schon früh übrigens eine unabhängige Untersuchung beauftragt haben. Die hat ja in der Zwischenzeit eine ganz, ganz klare negative Bilanz gezogen. Und dann haben die Festspiele auch richtig reagiert und haben sich davon getrennt. Aber in meiner Rede versuche ich das ja etwas zu vertiefen. Mhm. Wir können nicht immer nur Einzelfälle uns angucken. Wir müssen uns klar machen, dass es eine Form, vor allem in der sogenannten Extraktion, also beim Abbau von Bodenschätzen, eine Form der weltweiten Gewalttätigkeit gibt, die auch kriegerisch ist, weil es nämlich eine teilweise ultimative Zerstörung von Natur und eine schreckliche Ausbeutung von Mensch ist. Und was mich immer wieder an diesen Diskussionen ärgert, ist, dass wir selektiv etwas, was im Moment gerade die Note des Tages ist, zerpflücken mit extrem, ja, ich würde sagen, einfachen und einseitigen Diskussionen, dass wir aber viel zu wenig die strukturelle Gewalt und die systematischen Ungerechtigkeiten und Gewalttätigkeiten thematisieren und eine Politik, eine Haltung entwickeln, die diese tatsächlich grundsätzlich bekämpft.
Der Ton des Krieges, die Tonarten des Friedens, der Schriftsteller Ilja Trojanow nach seiner heutigen Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele live in Fazit. Ich danke Ihnen sehr, Herr Trojanow, fürs Gespräch.
Schönen guten Abend.
Ilja Trojanow kam, wie gesagt, gerade aus der ersten Opernpremiere der Salzburger Festspiele und die wollen auch wir uns genauer anschauen mit dem Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Der Regisseur Romeo Castellucci und der Dirigent Theodor Corenzis haben sich für ein ungewöhnliches Programm entschieden. Sie haben zwei musikalische Werke gekoppelt, die ja erstmal sehr konträr zu sein scheinen. Bela Bartoks Oper Herzog Blaubarts Burg und Karl Orffs Oratorienoper De Temporum Fine Comedia. Welche Idee steckt dahinter?
Nun, es sind wirklich zwei musikalisch und inhaltlich sehr, sehr heterogene Werke, die, das kann ich jetzt spoilern, Castellucci schon auf eine recht einfache, aber auch elegante Weise verknüpft. Am Ende dieses ja großen eschatologischen Dramas von Karl Orff, das ist ein Weltuntergangs-Opern-Oratorium. Ganz am Ende gibt es eine Erlösung und die Erlösung gibt es auch für Judith und Blaubart, die beiden Figuren aus dem ersten Stück. Die tauchen am Ende noch einmal auf, gemeinsam mit Lucifer, und es gibt also eine Apotheose. Was interessant ist, was Castellucci macht, es sind auch zwei sehr ganz unterschiedliche Ästhetiken an diesem Abend. Wir sind in der Felsenreitschule und das, was ich dort noch nie erlebt habe, ist ein großer Vorhang. Die Felsenreitschule ist ja paradigmatisch mit diesen Arkaden, die man dort sieht im Stein. Das ist alles weg. Es gibt einen großen Vorhang, der öffnet sich und wir sehen erstmal nichts. Es bleibt dunkel, es bleibt düster. Blaubart und Judith, das ist ein inneres Drama, das uns gezeigt wird, eine traumatisierte Figur. Judith ist eigentlich die Hauptfigur, der Blaubart spielt eher so eine Nebenrolle und es wird sehr viel mit Installationen aus Feuer gearbeitet an verschiedenen Ecken des Raumes. Es kommt ein Kind an zwei Stellen, also es wird angedeutet, dass hier eine traumatisierte Frau eine Geschichte vielleicht wieder durchlebt. Das lässt Castellucci etwas im Offenen als gut. Und der zweite Teil ist ein, also der Orff ist ein Überwältigungstheater, wie ich das selten erlebt habe. Da haben wir ja, um es ganz kurz zu sagen, drei Teile. Es gibt die Sibyllen, die also Gott rühmen, Gott rühmen und sagen, gut, die, es gibt demnächst das Weltgericht und die Ungerechten gehen unter. Dann gibt es die Anachoreten, die sagen, nein, alle müssen erlöst werden. Und im letzten Teil, dem Dies Illa, gibt es also wirklich diesen Weltuntergang. Die Menschen beklagen sich, klagen, haben Angst vor dem Sterben. Und dann kommt eben Lucifer und Lucifer selber wird integriert in den letzten Punkt, nämlich die Erlösung. Mhm. Erst wenn das Böse wieder zum Guten wird, ist sozusagen alles weltweit in Ordnung.
Vor drei Wochen haben Sie eine andere Premiere von Romeo Castellucci in Aix-en-Provence hier in Fazit besprochen. Das ist also ein sehr fleißiger Regisseur. Worauf konzentriert er sich in diesen Inszenierungen, um vielleicht auch die Brücke zu der anderen Aufführung zu schlagen?
Das andere war ja die Auferstehungssymphonie von Gustav Mahler und das war eine Art Totenfeier, Totenmesse. Es wurden Leichen ausgegraben, während diese Symphonie gespielt wurde und irgendwann merkte man, da hat ein Genozid stattgefunden und es ist gleichsam eine leibliche Auferstehung im ganz konkreten Sinn, nämlich die Skelette, die man anschließend sieht und vielleicht auch dann den Opfern ihre Würde zurückzugeben, indem sie dann eben durch das UNHCR, das dort auf die Bühne kam im Stück, dass man versucht eben die Identitäten festzustellen. Hier ist es nun von dem Trauma der Judith hinübergehend wirklich in eine spirituelle Welt. Darauf muss man sich einlassen. Wenn man sich darauf nicht einlässt, also religiös völlig unmusikalisch ist, kann man mit diesem Abend, denke ich, sehr, sehr wenig anfangen. Wenn man sich darauf einlässt, dann ja, kommt man in wirklich buchstäblich metaphysische Welten, weil diese Erlösung total ernst am Ende ist. Es gibt ein ganz zartes Bild, in dem Lucifer an eine große Stange geht, die leuchtet und es kommt so ein bisschen Dampf und das ist das Schlussbild. Also man sieht, vielleicht ist ein bisschen Schwefel noch da, aber letztlich ist wirklich diese Allerlösung da. Und das ist auch durchaus von Castellucci ernst gemeint. Ich erkenne da schon eine Entwicklung, wenn man auf die Arbeiten der letzten Jahre schaut, hin von einer sehr skeptischen Weltsicht, von einer sehr brutalen Ästhetik jetzt zu einer doch eher harmonischen Sicht, die eben sich wirklich positiv mit religiösen Fragen auseinandersetzt.
Und wie hat der Dirigent Theodor Korenzis diesen Abend musikalisch geführt?
Das war absolut großartig. Es gab auch, da schließen wir kurz an das Vorgespräch an, zu der Frage, ob es vielleicht Proteste gibt gegen Korenzis. Da hatte die Intendanz hier ja gedacht, das könnte sein. Es gab immense Proteste ganz am Anfang. Es war ein Heer von Polizisten. Wir sahen Drohnen überall fliegen. Und dann habe ich mir erlaubt nachzufragen, was denn diese Damen und Herren dort machen. Es stellte sich heraus, dass es offenbar der FPÖ nahestehende Menschen waren, die gegen den Bundespräsidenten van der Bellen und gegen die Salzburger Politik protestiert haben und auch noch gegen die Corona-Maßnahmen, die es ja praktisch nicht mehr gibt. Also auf den Punkt gebracht, Korenzis hat überhaupt keinen Widerstand bekommen. Es war eines der besten Dirigate, die ich von ihm bis jetzt gehört habe. Es war ja das Gustav Mahler Jugendorchester und eben der Musik Eterna Chor mit zwei anderen Chören noch zusammen. Das ist in jeder Nuance wirklich ausgearbeitet. Es ist unglaublich schwierig, gerade diesen Orff zu realisieren. Ein perfekter Klang. Wir haben noch mit Mika Kares als Blaubart und mit Osrin Stundit als Judith zwei wunderbare Sänger, Sängerinnen noch auf der Bühne gehabt. Das ist wieder mal ein Gesamtkunstwerk, das durchaus erschöpfend ist nach dreiviertel Stunden. Aber das Publikum hat das also ohne Widerspruch auch mit sehr, sehr großem und langem Jubel aufgenommen.
Jörn Florian Fuchs über die Eröffnungspremiere der Salzburger Festspiele. Herzlichen Dank.
Gerne.
Und gemeldet wird, dass die erste Schauspielpremiere